Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Nerdkram Variety Podcast. Unsere 100. Folge und wir haben absolut nichts Spezielles geplant. Wunderbar. Allerdings sind wie immer ich dabei, der Esel nennt sich immer erst als erstes, und Florian Gramann.
Hallo, ich bin auch wieder am Start.
Und das Intro ist auch noch mit dabei.
Hättest du am Anfang dieses Podcastes gedacht, dass wir irgendwann mal dreistellig werden?
Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, wir schaffen es bis zu 100.
Und dann nicht weiter, oder was?
Ja, alles darüber mal sehen. Jetzt müssen wir, was ist das nächste? Vierstellig.
Ja, vierstellig. Aber vierstellig wird krass. Also da müssen wir noch einiges drauf.
Noch ein bisschen mehr. Warte mal, 100 sind ungefähr 2 Jahre. Oh, ich glaube, das schaffen wir nicht mehr.
Nee, da sind wir dann immer 80 oder so.
Es sei denn, wir kriegen es irgendwie hin, unseren Verstand irgendwie zu digitalisieren und dann als AIs irgendwie weiterzumachen.
Ja, genau.
Ich wäre ja gerne eine AI.
Tatsächlich.
Fände ich, glaube ich, schon cool. Also, aber halt so eine richtig fiese. Also eine, die halt auch Leute richtig abfacken kann.
Okay, also Moment, jetzt bin ich etwas verwirrt. Also quasi in einer Art Matrix wärst du gerne so eine Art Overlord, in Anführungszeichen.
Nö, nicht ungefähr. Ich wäre mehr sowas wie, keine Ahnung, Hell aus so, Space Odyssey oder 2001 Space Odyssey.
Okay, so ein Xantas Dingens Beobachter.
Ja, so ein Beobachter oder was ist noch? Das ist ein noch gutes Beispiel für eine AI.
Ach Gott, Umbrella. Oder ist es kein gutes Beispiel?
Wo haben die denn was mit AIs gemacht?
Die haben doch, zumindest in dem Film,
gibt so.
Diese komische künstliche Intelligenz, oder?
Ach ja, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, genau, irgendwie sowas. Irgendwie so richtig, richtig schön fiese AI.
Wusstest du, darüber, ich muss dir mal mein Buch ausleihen. Ich lese aktuell ein Buch von Precht, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens heißt das Buch. Das leih ich dir mal aus. Da können wir gerne eine Buchfolge in Kombination mit einer Philosophiefolge drüber machen. Der Precht ist ja Philosoph. Mhm. Und ganz ehrlich, der nimmt diese ganzen ITler, diese ganzen Silicon Valley-Leute so hardcore auseinander.
Die haben es auch verdient, das sind aber auch wirklich Schwachmaten. Also diese ganze Tech-Bro-Szene ist ja wirklich, das ist im Grunde...
Das ist einfach alles Schwachsinn.
Ne? So, nicht nur, dass es einfach nur Schwachsinn ist, es ist auch noch betrügerischer Schwachsinn.
Ja, das kommt noch hinzu, ja. Oh. Nee, also vor allem halt auch diese Thematik mit der Superintelligenz ist halt auch mal extrem, ist halt einfach Fiktion, ne? Also er nimmt das ja halt auch auseinander, ne? Er sagt, alles, was wir halt davon kennen oder irgendwie Roboter beherrschen die Welt, ist dann sowas wie Terminator oder Matrix.
Skynet, auch noch eine gute AI.
Na, und es ist halt wirklich alles Quark mit Soße, weil warum sollte eine Superintelligenz immer genau die negativen Eigenschaften der Menschen übernehmen? Also es macht keinen Sinn. Also, naja, egal.
Ja, ich glaube,
wir müssen auf jeden Fall mal darüber reden.
Das orientiert sich ja, es gibt ja auch irgendwie Institute, die schreiben dann irgendwie so eine so einen selbstlernenden Bot. Keine künstliche Intelligenz, sondern halt ein Bot, der aber halt durch Machine Learning sich irgendwie, neue Fertigkeiten aneignen können. Da haben sie irgendwie Bot geschrieben, der dann auf Twitter quasi schreiben konnte. Und der hat halt irgendwie aus den Tweets, die halt an diesen Bot gerichtet wurden, hat er quasi gelernt und geguckt, ja, okay, wie kommuniziert man denn im Internet oder auf Twitter? Und innerhalb einer halben Stunde hat er halt dann Sachen geschrieben wie Hitler hat nichts falsch gemacht und dann hat der Bot angefangen, den Holocaust zu verleugnen und hat rassistische Sprüche abgelassen. Naja, die haben das Internet oder Twitter-Internet hat eine halbe Stunde gebraucht, um einen unschuldigen, selbstlernenden Bot total umzudrehen. Und ich glaube, daher kommt diese Angst so, oh, wenn wir mal so eine super AI machen und die sieht, was wir so alles gemacht haben, ja, das war's dann.
Ja, gut. Es ist mit dieser selbstlernenden KI, macht schon Sinn oder kann man machen, aber egal. Also, er wirft den halt auch ganz oft vor, dass das größte Problem an dieser ganzen Technetisierung, die wir durchleben, ist einfach, dass es zwar immer heißt, es würde das Leben praktischer und einfacher machen, nur im Grunde genommen löst es in vielerlei Hinsicht gar keine wirklichen großen Menschheitsprobleme. Das ist ja quasi immer das Argument. Also auch wenn man sich mal überlegt, diese Sachen mit zum Beispiel Transhumanismus, also im Sinne von, was wir alles in der Cyberpunk-Szene kennen, also,
ja, also eins,
quasi Technetisierung, genau. der Hände oder Arme, des Gehirns.
Körperteile durch Technik irgendwie ergänzen oder ersetzen, um ja irgendwie neue Möglichkeiten zu schaffen. Also Elon Musk macht ja sowas mit seinem komischen Gehirnchip, was dann irgendwie das Alter verlangsamen soll oder so. Oder irgendwie Gedächtnis,
verbessern
soll, irgendwie Sonnenkram.
Genau, und dabei wird sich halt nie die Frage gestellt, wozu eigentlich? Also es macht halt an vielen Punkten halt wenig Sinn. Der einzige Grund ist, dass es zur Optimierung des Menschen ist, weil der Körper ist halt begrenzt. Und wozu machen wir denn Optimierung? Optimierung findet ja nur deshalb statt, weil wir in einem kapitalistischen System leben, das das einfordert, immer mehr zu leisten, nicht nur eine 40-Stunden-, sondern eine 50-, eine 60-Stunden-Woche leisten zu können und so weiter und so fort. Deswegen nehmen übrigens auch viele Menschen Drogen beispielsweise. Ne?
Also es gibt in vielen Universitäten ist ja, glaube ich, ist es Ritalin?
Genau.
Ritalin. Da ist ja irgendwie dann zur Prüfungsphase, da geht dann irgendwie sieht das aus wie in einem Drogenring, da wird dann mit Ritalin gedealt, weil die Leute da irgendwie mit dem Prüfungsstress sonst nicht mehr zurechtkommen.
Genau, und du hast ja dieselbe Thematik, wenn du in die Biologie gehst, ne? Also dann dieses Genmanipuliererei und der Versuch quasi bestimmte Gene zu kreuzen, um einen guten Menschen oder einen perfekten Menschen zu schaffen. Das ist ja in den USA total pervers teilweise. Also bestimmte Eltern, die halt selber keine Kinder zeugen, suchen sich dann quasi zum Beispiel junge Absolventinnen von Universitäten aus.
Achso, das ist also Ziehmutter, Ersatzmutter dann. Nee, oder wie heißt das?
Genau, aber halt, ja, genau, Ersatzmutter. Genau. Und suchen sich quasi aus einem Genpool potenziell erfolgreicher Leute, also die im Leben erfolgreich sind und wahrscheinlich vielleicht auch intelligent sind, quasi Leute aus und kreuzen die miteinander, damit sie dann halt quasi die in Anführungszeichen perfekten Babys bekommen. Erinnert uns alles ein bisschen ans Dritte Reich. Und diese Problematisierung findet in den USA kaum bis gar nicht statt. Ja. Also in Deutschland sagt man halt generell, Leihmutterschaft ist nicht erlaubt.
Genau
so heißt es. Das ist tatsächlich
verboten,
nicht,
ne?
Erlaubt.
Genau. Es gibt auch Leute, die gehen ins Ausland, irgendwie in die Schweiz oder nach Osteuropa.
In Holland geht das auch, aber ich bin mir auch nicht. Also das, man muss sich halt immer vor Augen führen, das richtig Krasse ist, also in Deutschland gilt, derjenige, der das Kind ausgetragen hat, ist die Mutter. Punkt. Na, das heißt, das Krasse ist, es kann ja sein, dass es kann in diesen Fällen sein, dass ein Kind 5 Eltern hat. Das ist total verrückt. Also einmal, stell dir vor, ein Ehepaar kann
das Kind einer Leihmutter oder wie?
Genau, ja, genau. Okay. Also stell dir vor, das Kind kann, Entschuldigung, nochmal von Anfang an.
Ja.
Also ein Pärchen wünscht sich ein Kind.
Genau, können natürlich aber wahrscheinlich kein Kind bekommen. Deshalb.
Genau, genau. Deshalb suchen sie sich 2 potenziell gute Gene aus. Das heißt, 2 weitere Personen kommen ins Spiel. Die tatsächlich DNA, also genetisch, ne? die die genetischen Eltern sind. Die wissen aber davon nichts. Die haben nur irgendwann mal quasi ihre Eizelle und ihr Spermium abgegeben, wissen aber davon weiter nichts und haben davon irgendwann mal Geld bekommen.
Ach so.
Und jetzt kommt der Clou. Und dann gibt es noch
die Leihmutter dann quasi.
Genau. Ah. Und die Leihmutter hat genetisch auch nichts direkt mit dem Kind zu tun. Genauso wie die Eltern, die sich das Kind wünschen. Aber trotzdem ist sie im Grunde ja die austragende Mutter.
Oh, ui.
Deswegen in dem Moment, und das ist halt diese psychologische Kiste, die Mutter, die das Kind austrägt, stellt ja auch ab einem bestimmten Punkt einfach eine Verbindung zu dem Leben her, was in ihr heranwächst.
Ja, sind und dann diese, halt diese also im Englischen ist, glaube ich, der Maternal Instinct. Das ja, ist halt dieses Mutterschaftsgefühl, das sich dann bei schwangeren Frauen halt einstellt. Da wird ja sogar das Gehirn strukturiert sich neu um. Also das ist ein richtig tiefer psychologischer, eine richtig tiefgreifende psychologische Veränderung.
Genau, und deswegen ist das halt im Grunde genommen mega problematisch. Also, aber bro, wir sind voll in deepes Thema abgerutscht.
Oh Mann.
Aber ich habe dazu mal eine Hausarbeit geschrieben, deswegen kenne ich mich da so ein bisschen aus. Ja, ja. Nee, aber das hat mich mega aufgeregt damals schon und ist auf jeden Fall ultra problematisch. Lustig, dass wir in diese Folge mal wieder gestartet sind mit keinem Thema, aber wir kommen einfach ins Gespräch.
Ja, das ist doch das Ideale, das ist doch das Ideale.
Ja, schön, ne? Ja. So muss das sein, ne?
Da fällt mir ein. Oh Gott, nee, scheiße, wie war. Oh, ich glaube, das kriege ich nicht mehr zusammen. Nee, okay. Nee, das kriege ich nicht zusammen. Schade. Aber nee, interessantes Thema. Wird aber auch in der Science Fiction öfter mal auch irgendwie so aufgegriffen. Also ich habe ja, ich habe mir beendet The Expanse zu Ende geguckt, basierend auf den Büchern oder auf den gleichnamigen Büchern. Mhm. Große Science Fiction Serie mit auch die Bücher, große Science Fiction Reihe so, aber auch sehr auf Wissenschaft, also getrimmt, also ne, Space Travel ist halt wirklich richtig anstrengend, weil da irgendwie G-Kräfte auf dich wirken, das kannst du so nicht verkraften und auch irgendwie die Reise vom einen Punkt zum anderen dauert dann halt auch schon mal gern ein paar Monate. Also halt sehr gegroundete Science Fiction und der Hauptcharakter in dem Buch, der hat glaube ich 15 Eltern.
Was?
Ja, der wurde...
Wie geht das denn?
Also, Science Fiction... Aber das war wohl so irgendwie so eine Kommune auf der Erde und die wollten halt ein Kind und haben dann quasi alle quasi DNA
vermixt oder was?
Gespendet, genau. Und aus mit dieser ganzen DNA wurde dann quasi ein Ei befruchtet und das wurde dann quasi auch in eine Leihmutter, was aber auch halt seine richtige, zum Teil auch zu einem 15. auch seine richtige Mutter war, eingepflanzt und dann wurde der Hauptcharakter halt normal zur Welt gebracht, ist aber halt mit 15 Leuten verwandt, hat irgendwie, keine Ahnung, 7 Mütter und 8 Väter oder so.
Ach du Scheiße. Okay, und aber es ist ein R geworden, also ein Mann. Es
ist ein R geworden, ja, genau. Der Charakter heißt dann James Holden und der tingelt dann da durch Protomoleküle und Mars-Erde-Konflikte und hast du nicht gesehen.
Mir ist gerade noch was zur künstlichen Intelligenz eingefallen. Wir hatten das ja tatsächlich mal schon länger her in einer Gaming-Folge. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber das hat mich gerade an diesen Bot erinnert. Es gibt ja dieses Spiel hier mit, oh Gott, wie hieß das jetzt nochmal? Alien Excellent, glaube ich, oder irgendwas mit
Alien Isolation.
Alien Isolation, genau. Und da ist es ja, glaube ich, auch so, dass das Alien an einem bestimmten Punkt irgendwie dazulernt, ne? Also irgendwie, wenn man sich häufiger mal im Schrank versteckt vor dem Alien, dann überprüft es häufiger die Schränke oder irgendwie sowas ähnliches, ne? Also das ist so eine Art, wie hat sich das nochmal genannt? Irgendwas mit O. War das Umbrella? Nee, das hieß irgendwie anders. Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war sowas ähnliches.
Mit O? Jetzt innerhalb des Spiels, oder wie?
Nee, ich meine jetzt diese Technik, also dass quasi ein, also dass das Alien dazulernt.
Ach so, oh, keine Frage, keine Ahnung.
Ich weiß, ist auch.
Das ist ja, ja einem egal. Spiel ist das ja noch relativ einfach, weil ja die Vorgaben des Spielers auch begrenzt sind. Also da hast du ja quasi nur dann quasi die Werte, da muss das Programm ja eigentlich nur gucken, ja, okay, Spieler hat sich 15 Mal im Schrank versteckt, neues Protokoll irgendwie abspielen, Alien checkt jetzt auch mal Schränke. Das ist ja nochmal sehr viel einfacher.
Das ist ja easy.
Sehr easy. Hat ich kann trotzdem nicht programmieren, aber ist ja easy. Das ist ja für ist ja für Proletarier. Kann man nicht machen. Genau.
Hast du so eine Art Spieltechnologie schon mal bei einem anderen Spiel gehabt? Also ich habe das Spiel ja nie gespielt, ich kann dazu nichts sagen. Aber
ja, hast du sowas Ähnliches schon mal? Ja, schon ganz viel. Ich glaube, in Resident Evil 4 kommt sowas Ähnliches vor. Da checkt das Spiel, wie oft du, also wie gut du in dem Spiel bist. Also es guckt halt, na, wie viel Munition hast du verbraucht, wie viel hast du bekommen, wie oft bist du gestorben. Und je nachdem, wie da quasi dieser unsichtbare Wert ausfällt, fallen dann Kämpfe entweder einfacher oder schwerer aus.
Okay. Es
gibt da so eine ganz bestimmte Stelle, da ist so ein Raum, da sind dann irgendwann ganz viele Gegner drin. Und wenn du halt vorher in dem Spiel sehr viele Probleme hast, dann ist dieser Raum sehr viel leichter. Und wenn du sehr gut durch das Spiel durchgekommen bist, ist dieser Raum sehr viel schwerer.
Wow, okay. Das ist ja krass.
Mhm. Also das ist schon, das ist nichts Neues. Das machen die schon eine ganze Weile.
Nee, ich habe ja auch nicht gesagt, dass es was Neues ist. Alien Isolation ist ja jetzt auch schon in die Jahre gekommen.
Ja,
ist
ein gutes Spiel. Also.
Ja,
ich ist schon neulich, ein gutes hab Spiel. Habe ich jetzt irgendwie vor einem Jahr oder so mal nachgeholt und durchgespielt. Oh ja, das ist ja schon ab und zu mal die Flöte gegangen. Also das Alien, das kann einen schon ganz schön erschrecken. Gut klingendes Spiel, also meine Güte.
Ich find, ab einem bestimmten Punkt zieht sich das Ding ein bisschen in die Länge.
Ja, aber, ein bisschen viel hin und her laufen, hol hier das, geh nach da, mach das und da und dann drück da den Knopf. Das stimmt schon.
Ja, manchmal hat man halt das Gefühl, dass du, also du machst etwas und am Ende hat dir das gar nichts weiter gebracht, weil du dann wieder was komplett anderes machen musstest.
Ja.
Also das ist irgendwie schon. So...
ja, irgendwie. Ja, aber das ist
also
ja,
du kommst nicht so richtig voran und mir fehlt auch ein bisschen die Interaktion mit anderen NPCs, sag ich jetzt einfach mal, weil irgendwie größtenteils rennt man dann nur alleine da durch die Gegend.
Flo, manchmal das Spiel heißt ein. Isolation.
Ja, aber trotzdem. Es ist irgendwie nervig.
Es geht doch darum, dass du alleine bist und da nur ein paar böse Roboter rumlaufen.
Ja, die fehlen eher
schon. Ja, also. Sonst heißt es ja, keine Ahnung, Alien, Big Party on the Spaceship.
ja, genau. Ist aber eigentlich, genau, das wollte ich dich auch noch fragen. Ist es bei Dark Souls eigentlich auch so, dass diese Monster irgendwann dazulernen? Oder ist das eher so, wenn du die auf einem bestimmten Lebenslevel runtergekloppt hast, dass die dann einfach andere Attacken machen? Also so billige KI, sage ich jetzt mal.
Ja, also eigentlich... Eigentlich nicht. Also im Grunde ist es so, dass wenn du mit einem hochleveligen Charakter irgendwie in ein Startgebiet gehst, dann sind halt alle Lappen, die du irgendwie in ein, zwei Schlägen wegmachst.
Mhm.
Und die verändern sich auch nicht groß. Bosse haben auch, quasi so klassisches Boss-Design, einige haben halt Phasen, dass wenn du die irgendwie auf das halbe Leben runterdrückst, dass die dann runterbringst, dass die dann halt ihre Attacken ändern oder ihre Fertigkeiten ändern. Aber es ist jetzt nicht so, dass in Dark Souls irgendwie adaptiv so Sachen passieren, die Einfluss auf die Spielwelt haben. Obwohl, das stimmt nicht. In Demon's Souls, glaube ich, war es so, dass es so eine Art World Ranking gab und deine World, also dein Level konnte entweder Light oder Dark sein. Und je nachdem, wie das ausfiel, wurden halt neue Wege freigeschaltet oder NPCs waren zugänglich oder einige Monster haben sich verändert. Und das hing davon ab, irgendwie hast du Leute beschworen, um dir zu helfen, wie oft bist du gestorben. Das hat dann dieses World-Level quasi beeinflusst.
Ach ja, Ich glaube, irgendwann muss ich das auch nochmal spielen, aber ich werde verzweifeln und irgendwann werde ich keinen Bock mehr haben.
Das ist schon, wenn man sich doch einmal ein bisschen reinfuchst, dann geht das schon. Also,
dann geht das schon, ja. Ich muss ja sagen, ich bin ein sehr schlechter Spieler.
Das heißt ja im Internet immer so, es ist so schwer, es ist ja nicht zu machen. Nee, es ist knackig, ja, aber sobald du dich da ein bisschen einfuchst, dann geht das auch.
Ich schließe gleich noch eine Frage an. Du hast ja auch eine Zeit lang sehr lang, oder du weißt gar nicht, spielst du immer noch? Ich glaube nicht, aber Monster Hunter gespielt. Ist es bei Monster Hunter genauso? Also quasi mit den Kreaturen, also man haut die auf eine bestimmte Stufe runter und dann verhalten die sich anders? Oder ist es auch so, die lernen dazu ab einem bestimmten Punkt?
Die bei Monster Hunter, die Monster bleiben im Grunde immer ziemlich gleich.
Sag mal, da gab es doch jetzt diesen Film Monster Hunter World oder
was ja, war das da? Ja, nee, lass uns mal nicht
der
so.
Der war aber kacke, ne?
Der war ziemlich Grütze, also.
Ich meine, gut, es ist auch wieder so als Trash-Film angetreten, ne? So wie sagt man, Edeltrash.
Ja, aber nicht, aber der ist ja nicht mal gut Trash, der ist einfach nur, der ist halt einfach, der ist halt langweilig. Also ist genauso wie dieser Mortal Kombat-Film. Und ich bin, ja, gut. Ich wette mit dir, jetzt ist ja auch dieser Uncharted-Film rausgekommen mit, wie heißt mit, er denn? Tom Holland.
Ja, genau.
Spider-Man-Darsteller. Und ich sag dir, das wird wahrscheinlich auch ein absolut langweiliger Film.
Ach, ich gehe da noch rein mit einem Freund, mal gucken, wie der ist. Dann werde ich berichten.
Mach das mal.
Ja, ich bin ja Fan von der Reihe, also Uncharted. Obwohl ich kein einziges Spiel gezockt habe, ich mag halt Abenteuerfilme und es gibt so wenig gute Abenteuerfilme.
Ich glaube auch nicht, dass das ein guter Abenteuerfilm wird.
Ich weiß es nicht.
Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe nur irgendwie zwei Trailer gesehen. Meine Predictions. Videospielverfilmung. Mark Wahlberg ist ja dabei. Mark Wahlberg kommt schon mittlerweile ganz schön in die Jahre. Der macht wahrscheinlich nicht einen einzigen Stunt.
Ja, ganz glaube ich das nicht. Aber eher.
Zweitens, okay. Tom Holland ist dabei und der muss ja bei der Teenie-Crowd ein bisschen funktionieren. Also machen sie das Marvel-Ding und dann wird er einfach irgendwie jede Stunde irgendwie so einen komischen Spruch droppen, hier einmal dabben und sagen, keine Ahnung, Emoji, Emoji, TikTok, TikTok oder irgendwie sowas in der Richtung. Meine Prediktion.
Ja, glaube ich nicht.
Wahrscheinlich muss das bei einer richtig jungen Marvel-Audience so ein bisschen ankommen, also, keine Ahnung, mach mal einen Witz für die jungen Leute, sag mal PogChamp oder so. Oder Cringe.
Bitte hör auf.
Puh, cringe.
Das ist ja wirklich. Okay, lassen wir das. Was wollte ich denn jetzt sagen?
Und drittens, keine Ahnung.
Ich glaube das nicht.
Und, keine Ahnung.
Ich hoffe, er wird gut.
Den letzten Clou, um das Abenteuer zu beenden, hatte wahrscheinlich Tom Holland, Nathan Drake schon von Anfang an dabei, aber keiner wusste es und erst durch die Kraft der Freundschaft hat er sich daran erinnert, dass er den Clou dabei hat und sie so zum Ende, zum großen Schatz kommen. Der am Ende übrigens dann vernichtet wird und sie davon nichts haben. Keine Ahnung. Weil nicht. Apropos Abenteuerfilme.
Oh, was kommt jetzt?
Weißt du, was ein richtig guter Abenteuerfilm ist?
Indiana Jones?
Auch, aber den meine ich nicht.
warte, lass mich überlegen.
Der Schatz der Tempelritter mit Nicolas Cage.
Ah ja, stimmt. Ja, der ist aber wirklich gut.
Der ist nicht schlecht. Hat zwar so ein bisschen diese Cage-isms, also Nicolas Cage ist ja jetzt nicht gerade der subtilste Schauspieler, aber das ist ein guter Abenteuerfilm. Der macht Spaß, gibt ein paar gute Sprüche, ein paar schöne Fallen, ein paar schöne Rätsel.
Ja, siehst du, sowas will ich mehr.
Das ist ein guter Abenteuerfilm. Ihr müsst ihn ja auch mal wieder gucken.
Ja, es gab sogar noch diesen mit das geheime Buch des Präsidenten. Der war auch nicht schlecht.
Den habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Den musst du ja auch mal angucken. Aber das Problem ist halt, die haben danach aufgehört. Und es wird auch wahrscheinlich keiner mehr kommen, weil Nicolas Cage in die Jahre gekommen ist und keiner will ihn mehr sehen.
Wobei, leider. Der macht jetzt...
Wobei ich den mag.
Der macht jetzt, glaube ich, noch... Ich glaube, der macht jetzt noch ein paar ganz gute Filme. Der hat ja jetzt irgendwie Pick gemacht. Der soll sehr gut sein, der Film. So ein bisschen... Also wird so ein bisschen als John Wick verschrien, nur halt mit einem Schwein.
Okay.
Aber der soll ziemlich rau und ziemlich dramatisch sein. Da spielt er die Hauptrolle. Dann irgendwie Willy's Wonderland. Das ist so eine Art Horrorfilm, wo Nicolas Cage nicht ein Wort Dialog spricht.
Stimmt, da war was. Da habe ich drüber was gelesen. Genau,
das ist irgendwie so eine Art Horrorfilm, wo er dann irgendwie anfängt, so diese Horror-Mörder-Puppen, die ihn irgendwie umbringen möchte, irgendwie selbst zu verdreschen.
Ah, okay.
Das finde ich ganz interessant. Und dann war da noch einer. Genau, da spielt er sich selbst. Also Nicolas Cage spielt Nicolas Cage. Als so etwas irgendwie stimmt, in die Jahre gekommener Schauspieler, weil dem die Karriere nicht mehr so läuft. Und dann kommt er, wird er irgendwie als für die Hochzeit von so einem Superfan angeheuert. Soll er da irgendwie bei der Hochzeit, keine Ahnung, entertainen oder eine Rede halten. Und dann kommen die irgendwie in Schwierigkeiten mit irgendwie einem Drogenkartell oder so. Und dann gab es da so eine tolle Szene, wo sie dann so, lass mich zurück. Irgendwie, ich schaffe es nicht, die Mauer hoch. Okay, ich werde dich nie vergessen. Und er springt die Mauer runter und dann geht er, wir hätten einfach um die Mauer rumgehen können. Ja, genau. Das hätten wir machen können. Ich glaube, der kommt noch mal jetzt in so eine Renaissance.
Der könnte nochmal so einen kleinen Aufschwung erleben. Ja, keine Ahnung. Das ist ja auch irgendwie so diese abgehalfterten Action-Schauspieler, die kommen dann manchmal nochmal in so ein Revival.
Oder man macht es ein bisschen wie Robert De Niro. Der hat ja irgendwie immer viele so Gangsterfilme gemacht, so sehr gritty, viel Mafia, ne? Hier Goodfellas, hast du nicht gesehen. Aber der hat ja dann auch angefangen, so noch in Komödien mitzuspielen.
Ja, ja, ganz viel.
Wie Vater der Braut, nee, nicht Vater der Braut, meine Braut, ihr Vater und ich.
Ja, irgendwie sowas.
Die hat er mitgemacht, also der ist irgendwie so zweigleisig gefahren, so irgendwie hier so Gangster-Schauspieler und dann hier Comedian-Schauspieler.
Ja, ja, vielleicht ist das auch der Weg für Nicolas Cage. Wir glauben an dich, Cage.
Ey, Face Off ist ein super Film.
Ja, also wie gesagt, das geheime Buch des Präsidenten, auch super Abenteuerfilm. Also.
Aber generell Abenteuerfilme, das ist irgendwie auch so ein Genre, da gibt's auch nichts Gutes mehr. Irgendwie so Red Notice hat es ja auch versucht, hier mit The Rock und Ryan Reynolds und...
Ja, wobei, aber das war ja irgendwie, was war denn das? Das war so eine Art komisches CIA.
Diebes. Genau, das war irgendwie so Diebe, die halt irgendwie so ein Trio aus Dieben, die halt so einen alten Nazi-Schatz gesucht haben und dann quasi, ne, halt irgendwie, wir müssen da einbrechen und nach Russland und dann in den Dschungel und das Nazi-Gold finden. Also, es war schon von der Prämisse her so ein richtig schön, ein gutes Setup für einen Abenteuerfilm, aber es sieht halt so scheiße aus. Ist halt alles im Greenscreen gemacht.
Ja, genau. Es sieht halt kacke aus. Aber was mir jetzt auch wieder andere Filme. In letzter Zeit habe ich öfters mal im Radio den Song Ghostbusters gehört. Und der ist ja so geil. Ich liebe diesen Song. Der ist ja auch in der ersten Playlist übrigens.
Ich habe den neuen Ghostbusters-Film nicht geguckt.
Nee, den neuen habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe dann halt mich ganz oft an den alten erinnert, also an den allerersten. Und der ist ja richtig gut, der Film. Also ich mag den auf jeden Fall. Und dann habe ich mir so gedacht, Mensch, solche Filme werden auch nicht mehr produziert. Und dann habe ich mich gefragt, könnten solche Filme heutzutage noch produziert werden? Und dann wiederum habe ich mich gefragt, dieses mit dem Song, das ist einfach so, das ist einfach die Kombi gewesen. Die fahren da um die Ecke und dann kommt das Ghostbusters-Car. So, das ist einfach, das ist so genial. Und dann habe ich wieder so gedacht, auch mit der Musikszene heutzutage, die machen einfach, hier, das ist mir übrigens auch aufgefallen, wir haben ja immer diesen Streit zwischen uns beiden, also vor allem bei klassischer Musik, wo du halt sagst, du bist eher so Fan von John Williams, der ja.
Ach so, ich dachte, du meinst jetzt irgendwie Mozart und Beethoven, wenn es um klassische Musik
geht. Nein.
Wie habe ich. Nein. Ich hab kein Beef mit Beethoven, Alter.
Doch, Mann, Amadeus.
Was? Nein, Malta. Beethoven hier. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
Ja, genau.
Die Wiener, die haben nichts drauf, ey.
Ja, von wegen.
Nein. Entschuldigung. Das ist schön blöd.
Wir kommen in Fahrt. Nein. Um diesen Gedankengang zu Ende zu bringen. Also folgendes: Wir haben ja immer diesen Streit zwischen du hast gerne John Williams. Ich bin auch so ein Fan von Alan Silvestri, der ja diese Songs für Marvel und so weiter gemacht hat.
Keiner mag Hans Zimmer.
Genau, und da beklagst du dich ja immer auch über Hans Zimmer zum Beispiel, dass er zwar für den Film cineastisch gute Musik macht, aber die im Grunde genommen keinen guten Widerhall hat. Also man kann sich die Melodie einfach nicht merken, währenddessen John Williams das gut kann.
Flo, sag mir mal bitte, dass die Melodie, summ mir mal die Melodie vom Dune-Haupt-Theme vor.
Boah, keine Ahnung, Alter.
Ich auch nicht. Ja.
Da fällt mir eher die von Toto ein, dieses, wie war das nochmal? Dö, oder irgendwie so. Ich krieg's auch nicht mehr zusammen, wobei ich die mochte. Aber egal, um jetzt den Bogen zurückzuspannen. Also, dasselbe Gefühl habe ich auf die heutige Popmusikszene. Die heutige Popmusik ist alles austauschbar.
Ja.
Für mich ist es... es gibt einfach keinen Wiedererkennungswert. Und deswegen haben wir auch in neuen Verfilmungen von Abenteuerfilmen so einen Song wie Welcome to the Jungle in Jumanji gehabt, weil er einfach viel mehr bangt, weil er einfach so einen guten Wiedererkennungswert hat. Und solche Songs werden einfach nicht mehr produziert.
Ja.
Es ist einfach so. Und deshalb findet auch kaum so eine Musik in Filmen Platz oder wird genutzt dafür. Und damals war das quasi Alltag ideal. Genauso wie bei Ghostbusters. Part perfekt gepasst. Oder wie bei Turn Back the... Nee, wie heißt der Song bei Zurück in die
Back
Zukunft?
Back to the Future, Power Back to of Love von Huey Lewis and the News.
Genau. Passt super. Super lustig, super passt in diesen Film rein. Aber vielleicht auch einfach, weil damals andere Filme gedreht wurden. Ich weiß
nee,
es
die Musik,
nicht, also, aber es war geil.
Ja, Filme wurden damals auch anders gedreht und Musik wurde damals anders gemacht. Also wir haben, es ist ja so, ne, Musik, also vor allem Popmusik ist halt eine populäre Musik. Das orientiert sich quasi immer daran, ja, was funktioniert gerade, was hören die Leute gerade, wie wird Musik momentan gemacht? Und in den 80ern war das halt noch nicht so elektronisch, also doch auch, es gab auch da schon elektronische Musik, aber sie war halt nicht in der Produktion nicht ganz so umfassend, wie so heute ist. Heute hast du ja wirklich irgendwie so irgendeinen Popsänger oder eine Popsängerin und alles, was musikalisch stattfindet, ist ja im Grunde, kommt im Grunde aus dem Rechner. Also wie Synths, Autotune, die Drumline oder so, da ist ja nur ganz wenig oder sehr viel weniger ist halt wirklich richtig eingespielte Musik. Und das hat natürlich auch ein bisschen zur Folge, dass Musik immer ein bisschen, dass vor allem Popmusik immer ein bisschen homogen klingt.
Vor allem halt, also allein ein Bühnenauftritt. Also es gab ja also für mich ist es irgendwie gruselig. Andere finden das okay oder haben damit kein Problem, aber es gibt ja einfach alles, was aus dem Haus oder von mir so auch DJ-Bereich kommt, wenn du dann eine super Sängerin hast, die mit so einem Song gemacht hat oder den vertont hat, dann hast du hinter ihr während eines Bühnenauftritts so einen DJ stehen, der an seinem Pult da diese Knöpfe drückt. Ja. Und alleine. So. Und das ist quasi nur die beiden. Vielleicht gut, manchmal gibt es noch eine Tanzeinlage und so weiter. Das kommt halt drauf an, was das für ein Song ist. Aber das war's dann. So, und wie sieht denn das aus? Früher gab's halt eine Band, da gab's einen Drummer, da gab's einen Gitarristen, da gab's einen Typen am Bass, manchmal sogar noch einen Trompeter oder weiß der Geier, oder einen Saxophonist. Und das hat halt viel mehr, ich weiß nicht, das finde ich attraktiver. Aber gut, ich meine, das ist auch Geschmackssache irgendwo.
Flo, ich glaube, wir sind Musikboomer.
Ja, ich weiß
nicht. Ich glaube auch. Was Popmusik angeht, sind wir voll cringe.
Ja, voll cringe.
Schießstut.
Ja, nee, also.
Ach nee, Schießstut.
Ist einfach. In dieser ganzen Hausmusik kann ich nichts anfangen.
Also, finde ich auch komisch, dass DJs irgendwie. Oder dass DJ so ein Begriff ist für jemanden, der irgendwie so. Der Musik macht. Ja, eigentlich ist ein DJ ja jemand, der eigentlich Musik spielt. Der ist ja Disc-Jockey, der soll halt auflegen, der soll halt gucken, ne, dass die Stimmung auf der Party, also dass die Musik halt irgendwie immer weiterläuft.
Genau.
Ne, und dann so gucken, okay, jo, jetzt der Song, der kommt jetzt irgendwie in so eine eher ruhige Phase, das wollen wir nicht. Okay, dann nehmen wir den Song, weil der hat irgendwie so eine gute Energie, die darauf aufbaut. Und jetzt müssen wir irgendwie den Übergang möglichst glatt gestalten, dass es halt von dem einen Song in den nächsten übergeht irgendwie, indem man das irgendwie, keine Ahnung, doppelt und übereinander spielt und dann halt irgendwann die eine Platte ausschaltet und dann einfach in der nächsten voll einsteigt. Ja. Ja, das ist ja eigentlich ein DJ. Oder früher war das ein DJ.
Genau, also ich würde fast behaupten, dass es immer noch so ist. Also wenn man sich halt, also die Sache ist halt, es macht halt für den Partybereich, macht es natürlich, das macht total Sinn. Aber ich finde halt für den Alltag, es ist halt einfach nur noch nebenher. Es spielt keine Rolle mehr und die Songs sagen auch meiner Ansicht nach in vielerlei Hinsicht nicht mehr so viel aus wie früher oder keine Ahnung, es haut mich nicht mehr so vom Hocker. Ich kann das nicht erklären, aber es ist einfach so. Und das ist halt wiederum dann auch ein Problem, dass die Filmwirtschaft wiederum auf nichts zurückgreifen kann. Und deswegen hören wir halt, wie du dich selber schon drüber aufgeregt hast, irgendwie Back in Back in fast jedem zweiten Actionfilm in Anführungszeichen. Ne? Weil hat halt irgendwie mehr Bums hinter, mehr Wirkungskraft.
Es gibt da auch einen ganz tollen Video-Essay von Patrick Willems über Needle Drops in Film. Needle Drop im Film ist ja wirklich quasi der Moment, wo Musik benutzt wird, die halt nicht extra für den Film geschrieben ist, sondern das ist halt ein Popsong oder ein Rocksong oder irgendwie sowas. Ne? Halt wirklich Musik, die es halt nicht innerhalb des Films, sondern in unserer Welt gibt und die da halt quasi eingesetzt wird. Und da spricht er halt auch so ein bisschen, erklärt er so, wie hat das angefangen, wie wird das eingesetzt und warum wird das irgendwie heute nicht mehr so gemacht und wenn dann halt nur noch irgendwie mit denselben irgendwie 10 Songs, die man halt schon kennt.
Ja, genau.
Das ist ganz interessant, das beleuchtet das Thema auch nochmal ein bisschen genauer.
Ja, also Empfehlung geht raus an der Stelle. Ja, also wie gesagt, es gibt auch ein paar Banger im DJ-Bereich, die ich mochte oder mag. Beispielsweise Hey Brother von Avicii, der ja leider schon verstorben ist.
Ja, relativ jung, ne? Ist auch gar nicht so lange her.
Ja, das ist sehr traurig gewesen. Der hat sich ja sein Leben genommen. Aber auf jeden Fall gibt es auf jeden Fall auch gute Musik. Es gibt halt viele Dinge, wo ich halt das Gefühl habe, damit kann ich mich auch nicht wirklich identifizieren oder vieles vielleicht auch so ein bisschen im Moll und eher weniger im Dur oder ich kann es nicht so wirklich erklären, aber gut, wie du sagst, wir sind einfach Musikboomer.
Richtige Boomer, ey. Wir gehen in den Club und sagen, ey, spielt mal AC/DC. Sagen sie, Opa, verschwinde.
Ja, genau.
Und dann rufe ich, verschwinde nicht. Eure Musik ist voll cringe. Ja, genau. Oh, ich hasse dieses Wort.
Ja, hat halt peinlich ersetzt, ne?
Ist halt.
Ich meine, es ist sowieso. Das ist ja kein englisches Wort, oder? Cringe ist doch kein englisches Wort. Das ist doch C-R-I-N-G-E oder so ähnlich, ne? Also.
Ich glaube, da hat die Onomano-Poesie zugeschlagen.
Ja?
Ja.
Okay. Das sagen mir zwar
also,
nichts,
aber okay. Wie kann ich das jetzt am besten erklären? Also, Onomano-Poesie ist eigentlich ein Begriff aus der französischen Comic-Szene. Ja, Onomano-Poesie ist halt, wenn du halt einen Comic hast und da steckt halt einer die Tür zu und dann ist da halt in einem Wort BAM. Ne, weil die Tür, wenn du die zuschlägst, die macht halt BAM. Ne? Mhm. Und wenn jetzt irgendwie so eine Situation auftritt, in der man sich irgendwie unwohl fühlt, ne, dann steht da halt irgendwie so, keine Ahnung, cringe. So als Onomatopoesie okay. Von irgendwie, da zieht sich irgendwie was zusammen, ist irgendwie unangenehm. Und ich glaube, daraus hat sich das dann entwickelt, dass man halt irgendwie da, okay, cringe, ist halt irgendwie dieses Zusammenziehen irgendwie, so, ist ja voll peinlich, und dann ist halt cringe daraus geworden als Wort.
Das finde ich tatsächlich super Übergang wieder. Interessant, wenn man sich das im japanischen Raum in den Mangas anschaut, weil da ist es ja immer so, wenn die Leute in so komische Situationen geraten, dann entsteht quasi neben ihnen so eine Zeichnung von dem Kopf in so einem so ein, also kommt halt immer drauf an was, aber halt immer so ein saure Aura quasi im Hintergrund, also quasi
was. Ja, oder wenn da irgendwie, keine Ahnung, was peinlich ist, irgendwie, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, hier ist irgendwie so einen großen Schweißtropfen, der einfach nur so einfach über die Figur drüber geklebt wird irgendwie, oder irgendwie mal das Depri, dann ist irgendwie auf einmal das ganze Gesicht schwarz oder so. Ja, das ist das ist Ikonografie, ist das.
Ist aber auch an vielen Stellen für mich einfach sehr humorvoll. Am lustigsten finde ich es tatsächlich bei Naruto mit Sakura, die sich immer so ultra drüber aufregt und so. Und dann hat man halt immer ihre innere Stimme so mitbekommt. Das ist echt lustig. Also, aber gibt es natürlich in vielen anderen Mangas auch oder Animes natürlich auch. Sehr, sehr humorvoll. Mann, wir kommen von Höchstchen auf Stückchen. Wir haben mit KI angefangen, über Biologie und Gentechnik, jetzt Abenteuerfilme, Musik, und plötzlich sind wir beim Mangas.
Ja, läuft doch.
Ich glaube,
wir
räumen hier alles, was an Nerdkram und Variety zu tun hat, räumen wir alles ab heute.
Aber sowas von. Weißt du, was noch nerdig ist?
Hau raus.
Astrophysiker.
Astrophysiker. Ja, es gibt Teile meiner Familie, die sagen, Astrophysiker braucht man nicht. Die sollen gefälligst was anderes machen.
Das ist ja immer eine komische Einstellung, aber na gut.
Ja, ja, genau. Astrophysiker.
Ich will eigentlich nur eine Brücke bauen. Ich habe nämlich einen ganz interessanten Film geguckt, Don't Look Up. Nein, wir werden nicht darüber sprechen, was der Regisseur gemacht hat.
Ich habe gerade dich nicht ganz verstanden. Welchen Film meinst du jetzt gerade?
Don't Look Up.
Ah, okay.
Jennifer Lawrence.
Ach, den! Ja, da habe ich den Trailer gesehen.
Genau. Ist nämlich ein Film, Film hat seine Schwächen, aber der hat mal wirklich so in dem Film geht es darum, ein Asteroid fliegt auf die Erde zu und trifft mit 99,999 und so weiter Wahrscheinlichkeit die Erde. Und der ist so groß genug, der ist so groß, dass einfach vom Planet bleibt nichts mehr über. So, Leonardo DiCaprio als irgendwie Professor und Jennifer Lawrence als seine Doktorandin entdecken halt diesen Asteroiden und wollen halt die Leute warnen. Und das Ganze entwickelt sich dann in so einen satirischen schwarzhumorigen Film, so, also die wollen halt versuchen, da die Leute irgendwie zu erzählen, Leute, wir gehen halt drauf, wir müssen halt irgendwas machen, und die gehen halt zum Präsidenten oder zur Präsidentin im Film und werden halt abgeschmettert und es wird halt nichts gemacht, und dann gibt's noch so
erstmal so sondieren wir.
Genau, gibt es da noch irgendwie so einen superreichen, so Steve Jobs, Jeff Bezos Verschnitt, hast du nicht gesehen? Er sagt, der Planet, den können wir das, sind so viele Schwermetalle drin, die können wir alle irgendwie abminen, wenn wir den Planeten irgendwie kleiner sprengen und das alles irgendwie abbauen und so. Und Achtung,
was?
Okay. Spoiler, jetzt die nächsten, sagen wir mal, 20 Sekunden.
Hast du den?
Ich habe den schon gesehen.
Ja, komplett?
Ja, schon durchgesehen.
Oh, geil.
Okay. Das Wunderschöne, das Ende, das finde ich super. Nämlich, die Menschheit geht einfach drauf. Der Planet, der Asteroid trifft den Planeten, alle sind tot, die Credits laufen, man sieht nur noch die Reste der Erde, wie sie durchs Universum driften, Menschheit vorbei, Ende, aus.
Ich finde, das hatte sowas, als ich den Trailer gesehen hatte, habe ich so gedacht, habe ich mich ultra an Corona erinnert gefühlt, nur dass alle irgendwie Corona-Leugner waren. Alle, selbst die Medien, selbst der Präsident und so weiter. Und keiner glaubt diesen armen Wissenschaftlern, die ganze Zeit sagen so, yo Leute, wir werden vielleicht alle sterben, wenn wir jetzt hier nichts unternehmen. Und es juckt einfach keinen, ja. Ne? Es ist so. Und vor allem, du hast es halt auch mal, das Thema mal aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich, dass du nicht jetzt so Armageddon-mäßig, jetzt schicken wir wieder so eine Mission.
Oh, sie versuchen es.
Die dann den großen Asteroiden. Ja, doch
sie,
noch.
Sie versuchen okay. es, aber dann. Ach, das will ich, also sie versuchen es, aber ich sag's nicht. Vielleicht guckst du nochmal. Also es ist wirklich ein Film, der ist halt wirklich. Der ist ziemlich bitter. Mhm. Nicht unbedingt böse, also hier und da vielleicht böse, aber der ist hauptsächlich bitter. Und es ist einfach, ja, wenn man richtig, also im Grunde, also das Ende ist halt echt, ist halt wirklich kein Happy End, aber es ist mal wirklich so ein richtig schön erfrischender Untergangsfilm. Wo es nicht dann heißt, irgendwie, oh, 80% der Menschheit sind draufgegangen, aber wir haben es doch noch geschafft, irgendwie, keine Ahnung, in die Schiffe zu kommen oder der Asteroid ist doch noch irgendwie zerstört worden. Sondern es ist halt wirklich mal, nee, ist halt Ende. Ist halt so. Mm. Und das fand ich war mal so ein richtig schöner Moment. Und das Blöde ist dann nur, dass der Regisseur jetzt im Nachhinein das Ganze irgendwie sabotiert.
Wie? Weil er sagt, er findet das
doch,
gut,
also nee,
das Ende geschnitten wurde.
Ah, der ist halt, also der Film ist gut angekommen und ist jetzt, glaube ich, auch für Oscars nominiert oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob der wirklich Oscar-verdächtig okay. ist, aber sei mal so dahingestellt. Und der Erfolg ist ihm jetzt so ein bisschen zu Kopf gestiegen und auf Twitter hat er jetzt halt angefangen, irgendwie so rumzuschreien, ja, und ich habe wie, mein Film ist so genial, weil er das und das betrachtet und das aussagen möchte und das hat damit zu tun und der Klimawandel und das wird in dem Film auch behandelt. Ich bin irgendwie das größte Genie der Menschheit seit, keine Ahnung, der Erfindung von geschnitten Brot.
Also, er übertreibt einfach hardcore, oder was?
Ich glaube, er ist ein bisschen auf dem Ego-Trip gelandet.
Okay. Lol. Okay.
Tut ja keinem weh.
Ja.
Ja, das ziehe ich zurück. Das tut keinem weh.
Ich hatte jetzt... Ja gut, wenn du das mit dem Bot am Anfang mit Twitter dann ist es ja was dasselbe. Ja, Social Media, ne? Da schließt sich der Kreis wieder. Ja, ist auf jeden Fall interessant, aber das klang jetzt eher so, dass er das so, dass die Leute es eher alles mit Humor nehmen und er sich darüber aufregt, dass das doch so viele Anknüpfungspunkte an die Realität hat und die Leute das nicht wahrnehmen. So hat sich das gerade angehört, aber das habe ich wahrscheinlich.
Oh, du, das nimmt man schon mal. Also, der ist mit, also, der Film ist auch wenig subtil.
Also er zeigt eher so mit den großen Pfeilen auf die Tatsache.
Ja, also wirklich mit einem ganz großen Pfeil, der auch noch im Dunkeln leuchtet. Es gibt halt dann irgendwann
dicker roter Kreis.
Genau, es gibt irgendwie so eine Sequenz, da kann man von der Erde aus natürlich den Meteoriten schon sehen und dann gibt es halt so ein, oh, look up, sieht nach oben, Movement, was halt jetzt sagt, nur Leute, jetzt können wir das Ding sehen, schaut mal nach oben in den Himmel. Ne, der Asteroid ist da. Jetzt müssen wir langsam mal Pötte machen. Und dann gibt es natürlich, entwickelt sich da entgegen dazu dann noch so ein Don't Look Up Movement, also sieh nach unten, ne? Guck dich nach oben, ne? Einfach nach unten gucken, da wird schon alles gut gehen und so. Ne, die nach oben gucken, oh, das sind ja alles irgendwie, keine Ahnung, QAnon-Typen oder so. Und die Look-Up-Typen sagen, nee, die Don't-Look-Up-Typen, das sind ja alles irgendwie so QAnon-Typen. Und das ist halt alles wenig subtil. Oh, okay. Das ist halt wirklich wenig subtil. Also.
Okay. Alles klar. Ja, okay. Ich muss mir diesen Film, glaube ich, auch mal angucken. Ich muss einiges nachholen, aber es ist auch gerade aktuell eine sehr stressige Zeit. Dementsprechend komme ich nicht immer dazu.
Ich habe jetzt auch letzte Woche, also ich habe ja jetzt Ich habe jetzt erst letzte Woche meine große Präsentation gehabt für meinen Bachelorabschluss und habe jetzt irgendwie jetzt die ganze Woche halt einfach nichts getan und Filme gebinged.
Ja gut, okay. Wenn man dann mal sich die Zeit nimmt, ne, dann muss man das auch ausnutzen.
Jetzt muss ich mal ein bisschen nachholen. Da ist so viel Zeug rausgekommen. Meine Güte.
Ja. Wobei man auch sagen muss, das geht alles ein bisschen unter, ne? Also mit den... Früher wäre man mehr ins Kino gegangen oder so, aber irgendwie...
Ich muss sagen, ich habe jetzt auch seit wirklich die Kinos, also vor allem bei mir in der Gegend, die Kinos ist jetzt so ein bisschen, ja, mal auf, mal zu, nee, jetzt doch lieber wieder zu und jetzt in nächster Zeit bleibt es auch zu, habe ich einfach keinen Überblick mehr, was für Filme irgendwie irgendwo an den Start gehen, weil das alles so auf Streaming-Plattformen zum Teil verstreut ist, dass ich da keinen Überblick mehr habe.
Vor allem... Du hast ja wirklich nur noch, also was heißt nur noch, aber du hast wirklich Filme, die nur noch auf den Streaming-Plattformen erscheinen. Also ja. Mit denen du vorher gerechnet hast, das, was ich gerade gesehen habe, ist eigentlich ein Trailer für einen Kinofilm. Aber der läuft nicht im Kino. Der läuft nur noch auf Netflix oder Amazon und Prime oder
Disney Plus, was gibt's noch?
Ja. Hulu.
Max.
Wie heißt das von Apple? Apple Plus?
Ja, Apple TV.
Nee.
Oder?
Apple TV, ja.
Irgendwie so?
Ja, keine Ahnung. Ja, dementsprechend gibt es einiges nachzuholen, was die ganze Filmlandschaft angeht. Mal gucken, ob wir da im Laufe des Frühjahrs noch hinzukommen. Genau. Mir fällt jetzt gerade gar nichts mehr ein, ehrlich gesagt. Irgendwie habe ich mich gerade leer gequatscht.
Ja?
Wie sieht's bei dir aus?
Ich glaube, ich hätte jetzt nichts mehr, was gut ans Thema anknüpft. Oder haben wir noch irgendwas ganz Flaches, worüber wir sprechen müssen? Trump hat seine Social-Media-Plattform an den Start gebracht.
Ja, der Ringe-Trailer haben wir uns ja extra noch
angeguckt. Ach ja, der Trailer, der Teaser.
Der Teaser.
Ja, ich weiß nicht, ob es da so viel zu besprechen gibt.
Dann drehe ich die Frage direkt mal auf das, was dich schon beim ersten Mal interessiert hat, in Bezug auf die Poster. Wie findest du denn das Aussehen, den Look, den man ja im Wesentlichen sieht?
Ja, sieht gut aus. Die Elfen sind vergleichsweise clean, irgendwie Hobbits und Menschen sind ein bisschen schmuddeliger. Es sieht halt noch nicht ganz aus wie das, was wir aus dem Peter Jackson Film kennen, aber macht halt auch Sinn, spielt mehrere tausend Jahre vorher. Aber ja, wie gesagt, man hat bisher nur so ganz wenig gesehen, irgendwie hier mal eine Einstellung, da mal eine Einstellung. Man sieht irgendwie Galadriel, wie sie im Berg hochklettert.
Ach, das soll Galadriel sein. Okay. Ist das dieselbe Schauspielerin?
Nein.
Haben sie neu gecastet?
Haben sie neu gecastet. Für die Serie. Oh. Also ich glaube, keiner der Filmschauspieler nimmt irgendwie eine seiner Rollen wieder auf. Also wir kriegen auch nicht mal...
Nicht mal Elrond?
Nö.
Was?
Aber nicht. Also Hugo, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hugo Weaving da nichts mit zu tun hat.
Okay. Na gut. Wobei man ja sagen muss, er ist ja im Herr der Ringe-Film bei dieser Schlacht da am Anfang dabei. Also eigentlich
ja, ich glaube nicht, gut, dass egal. Wir so weit kommen werden, aber.
Ja, gut, keine Ahnung, was da jetzt wieder draus gemacht wird. Also, ja, du hast so ein bisschen recht, ne? Also, man sieht irgendwie eine spannende Szene, wo irgendwie, wie du sagst, Galadriel irgendwie so eine Eiswand hochklettert, aber das ist irgendwie ein bisschen bedeutungslos, weil man nicht weiß, was
sie da treibt. Ja, dann sieht man irgendwie zwei Leute, die durch die Gegend wandern, mit irgendwie zwei großen Hirschköpfen, oder nee, Elchköpfen auf dem Rücken. Ja, weiß man auch nicht, was es damit zu tun hat. Ein kleines Mädchen, das im Dunkeln nach oben guckt, weiß man auch nicht. Und irgendwie Typ,
der so einen Pfeil fangen abschießt. Kann.
Aber warum, weiß man auch nicht. Man gibt mir ein bisschen Sauron. Gib mir, also jetzt, gib mir irgendwie sexy Dark Lord, ich werde langsam evil Sauron.
Evil Sauron. Ja, man sieht einen Troll oder irgendwie so eine Art Höhlentroll oder was auch immer. Ja, irgendwie bin ich vom CGI seit den Hobbit-Filmen nicht mehr so ganz überzeugt wie bei den Herr-der-Ringe-Filmen. Ich kann das nicht so ganz erklären, aber es sieht so ein bisschen komisch aus. Also ich bin gespannt. Also es läuft ja wieder auf irgendwie so einen Konflikt hinaus anscheinend. Keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird mehr so eine Anthologieserie.
Also man hat quasi mehr so einzelne Abschnitte, so zwei Folgen dazu, zwei Folgen dazu.
Genau, ich glaube, das wird irgendwie dazu, hier jede Folge irgendwie so eine kleine Geschichte und dann vielleicht mal eine größere, die über zwei Folgen geht, die halt immer einem bestimmten Charakter folgt oder irgendwie zwei bestimmten Charakteren und dass sich das quasi einfach dann einfach so eine Sammlung aus Kurzgeschichten oder kurzen Abenteuern wird. Ich glaube, so ein wirklich...
Also ich glaube es tatsächlich nicht, weil das zu viel Geld gekostet hat, als dass man das nicht alles.
Also ich glaube schon, dass es so ein durchgehendes Ding wird, wie also ne, Sauron. Sauron beginnt halt seinen Aufstieg und fängt halt an, die Ringe der Macht zu korrumpieren. Aber ich glaube nicht, dass das die ganze, das wird so die ganze Serie ein bisschen im Hintergrund durchlaufen. Ich habe das Gefühl, das wird mehr so eine Anthologieserie, dass wir irgendwie jede Folge so ein bisschen was, eine neue Geschichte, neue Charaktere haben. Und dass das, ich glaube nicht, dass das so ein ganz großes, irgendwie zusammenhängendes, eine zusammenhängende Geschichte wird mit irgendwie, ja, wir haben hier Bilbo-Hauptfigur, der jetzt irgendwie hier losgeht und aufdeckt, dass die Ringe der Macht korrumpiert werden. Ich glaube nicht, dass es das wird.
Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Aber irgendwie einen roten Faden müssen sie herstellen, weil sonst ist es, glaube ich, auch unattraktiv
für die Zuschauer. Ich glaube, so ein roter Faden wird existieren. Wie gesagt, ne, Rauchen korrumpiert die Ringe. Aber es wird, glaube ich, nicht... Es wird, glaube ich, mehr so im Hintergrund passieren. Irgendwie, wo man dann irgendwie merkt so, oh, da passiert jetzt schon irgendwie sowas. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich so eine lineare Erzählung wird.
Ich bin gespannt, wie sie das mit Celebrimbor machen. Ob der auftaucht, wie der auftaucht und vor allem, wie sie dann
Ich kann dir sagen, wie es mit ihm aufhören wird. Schmerzhaft. Ja, viele Pfeile. Aua, aua.
Okay, ja. Nicht spoilern, ich kenne die Geschichte nicht so richtig.
Digga, die Silmarillion sind 50 Jahre alt.
Ja, aber du hast sie selber nicht zu Ende gelesen, weil die,
die sind auch scheiße langweilig.
Ja, siehst du also.
Aber wir wissen doch, dass er tot ist. Da kommt ja hier Dingens, Schatten von Mordor vor.
Ja, das ja.
Als Geist.
Ich weiß. Ich weiß, dass er tot ist. Die Frage ist halt, wie sie Sauron darstellen werden, weil eines ist klar. Sauron hat ja Celebrimbor quasi beigebracht, wie er die Ringe der Macht schmieden soll. Und was halt Celebrimbor nicht weiß ist, und das ist halt der Clou, dass Sauron quasi den einen Ring schafft, der alle anderen Ringe ins Dunkel treiben kann.
Du, Sauron wird wahrscheinlich aussehen wie ein Elb. Ne? Wahrscheinlich sehr blass aussehen wird er wahrscheinlich. Aber er wird wahrscheinlich mehr schwarz tragen als andere Elben.
Ja, keine Ahnung. Also ich bin gespannt.
Also ich glaube, dass es jetzt Sinn, dass Sauron halt wirklich aussieht wie andere Elben. Nur, dass er halt wirklich eher dieses schon irgendwie dieses bekannte so Ringgeist, Mordor mäßige, dass er das hat oder dass sich das langsam entwickelt.
Also er ist ja definitiv nicht von den anderen Eldar geschaffen worden, die ja die Elfen zum Beispiel erschaffen haben oder das Volk der Elfen, der Elben erschaffen hat. Er ist ja von diesem anderen erschaffen worden. Aber er sieht trotzdem aus, oder er wird wahrscheinlich aussehen wie ein Elf oder eine Elb. Ah ja, also ja. Gut, wie du sagst, gibt uns Dark Sauron oder
gib uns Stupid Sexy Sauron.
Ja, wir haben den ersten Trailer, Teaser sagt noch nicht besonders viel aus, ist eher so ein Stimmungsgefühlsding, es geht wieder zurück nach Mittelerde.
Obwohl, was mir einfällt, was vielleicht ganz cool wäre, ist, wenn sich die Serie irgendwie auf Galadriel bezieht, wenn sie irgendwie als irgendwie so Xena-mäßig irgendwie als Kriegerprinzessin, Kriegerelbe irgendwie durchs Land zieht und langsam so diese Korruption der Ringe aufdeckt.
Die Frage
könnte auch sein.
Ja, die Frage ist, die Frage, die ich auch habe, ist, welche Rolle spielen die Hobbits? Weil im Grunde genommen haben sie mit den Ringen erstmal nichts zu tun. Also, das ist halt auch die Frage. Die Hobbits leben im Grunde im Reich von Arnor. Zu dem Zeitpunkt. Ja. Mehr ist da jetzt nichts.
Das wird,
also,
das wird die Recovery-Episode. Irgendwie Galadriel als unsere Hauptfigur, irgendwie als Krieger, als reisende Kriegerin, wird irgendwie verletzt und wird dann gefunden irgendwie von Hobbits. Und dann irgendwie, keine Ahnung, wird sie ins Shire ja, gebracht, genau. um sich da zu erholen. Und während sie da irgendwie, keine Ahnung, mit irgendwie Bandagen da durch die Hügel läuft, sehen wir einfach Hobbits, wie sie da irgendwie, keine Ahnung, richtig fett einsaufen und auf den Tischen rumtanzen oder richtig Spaß haben. Und sie merkt, meine Güte, dass es solche Plätze gibt in dieser Welt, in der man so unbeschwert leben kann. Meine Güte, das muss beschützt werden. Wir müssen Saurons Plan aufhalten. Und dann stürmt sie raus aus dem Shire, Schwert erhoben, Richtung. Warte mal, da ist das Shire. Bruchtal? Oder Richtung Gondor?
Ja, keine Ahnung, ich glaube Bruchtal, oder? Oder, ja.
Wo hat das letzte Bündnis?
Ja, so, das weiß ich auch nicht mehr. Also die Frage ist halt auch, die ich habe, oder ich weiß nicht, ob ich das richtig in Erinnerung habe. Aber wird Isildur, als er den Ring dann an sich genommen hat, wird er dann irgendwann von Orks angegriffen und er fällt in diesen Fluss. Ist das der Anduin oder ist das ein Fluss quasi im Norden irgendwo bei Arnor? Das habe ich nämlich schon immer gefragt, weil nämlich Smeagol.
Er findet den ja irgendwo im.
Ja, in einem Flusslauf oder so.
Im Fluss, genau, irgendwo da im Shire.
Genau, und das ist halt so ein bisschen die Frage, die ich habe, ist er in dem Moment...
Ja, oder der Ring wurde da irgendwie hingespült.
Genau, also das kann ja nicht sein, dass es beim Anduin gewesen ist, weil das ist irgendwie viel weiter östlich, also es macht keinen Sinn. Ja, also ich bin etwas verwirrt, aber ich glaube, ich muss einfach mal wieder Herr der Ringe lesen.
Magical Bull. Ja,
wahrscheinlich. Irgendwie finden sie schon diesen verdammten Ring.
Ja, ich habe ja Bock auf so ein bisschen Gil-galad. Also wirklich so richtig Powerhouse, Elbenkönig, der Krieger und der Poet, der Poeten. Der mit seinem Sternschild Captain America mäßig richtig aufräumt.
Der hat ja quasi den Ring, den dann später Elrond bekommen. Ne? Aber Gil-galad wird getötet in der Bündnisschlacht, meiner Erinnerung nach.
Ja gut, zur Bündnisschlacht kommen wir ja erst noch hin.
Ja, aber wenn du sagst, es bezieht sich alles mehr auf Galadriel, dann werden wir vielleicht Gil-galad gar nicht bekommen, oder? Keine Ahnung.
Ja, das kann sein. Ist halt die Frage, wie sie es machen. Weil, also, arbeiten sie hin dann zur Schlacht gegen Sauron? Und irgendwie, keine Ahnung, oder machen sie, wie gesagt, Spekulation.
Genau.
Bisher alles noch rein spekulativ. Ich persönlich glaube ja, dass es mehr so eine Anthologieserie wird. Ich fände wahrscheinlich die Idee, dass es sich irgendwie auf Galadriel irgendwie bezieht, als irgendwie umherstreunernde Kriegerin, vielleicht auch ganz interessant. Aber ich glaube, es wird eher das Anthologie-Ding. Aber who knows? Ja.
Also es ist halt auch einfach alles zeitlich ziemlich weit auseinander, ne? Also die Schlacht der Bündnisse ist halt die ist halt später. Also, Moment, wie ist denn das eigentlich? Danach gibt's ja quasi, also Sauron wird besiegt, dann fällt der Ring an Isildur und später dann ist...
Gibt's erstmal ein paar hundert Jahre Ruhe.
Dann ist ja diese ganze Nummer...
Verschwindet der Ring.
Dann gibt's aber diese Sache mit dem Hexenkönig aus Angmar, der ja dann Arnor quasi zerstört, also das nördliche Königreich der Menschen vernichtet. Der wird dann halt zurückgeschlagen oder der Hexenkönig wird quasi, und das ist der Anknüpfungspunkt zu den Hobbit-Filmen, nämlich in diesem Berg da eingeschlossen, wo auch Gandalf da rumsucht. So.
Ach so, diese Ruine.
Genau, da oben in den, im Gebirge da, dieses...
Naja.
Genau.
Dol Guldur? Nee,
das ist
nicht
Dol Guldur, das ist...
Das ist die Festung da vor Moria, Mordor.
Im Düsterwald.
Wie hieß denn das nochmal?
Ja, Düsterwald? Dol Guldur ist diese Festung im Düsterwald. Nee. Zu 100%. Du meinst, Mensch, ich hab doch die Karte hier. Gundaberg, den meinst du.
Gundabad, genau.
Ja, wobei, ja, okay. Ich glaube, das führt jetzt zu einer etwas längeren Diskussion, wo was ist. Wie wär's? Nächste Buchfolge dieses Jahr, wir lesen die Ringe nochmal.
Oh Gott, das war ein großes
ja, ich
Buch.
Weiß. Nee, okay, können wir uns mal überlegen. Es hat wie immer Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen jetzt mal zu einem Punkt kommen. Wir sind nämlich schon bei 1 Stunde 5.
Oh ja,
ja, 100. Folge, bisschen anders. Wie immer gilt daran zu erinnern, dass wir eine Playlist haben, zu dem ich und Nico pro Folge einen Song hinzufügen. Die Playlist heißt Bisschen anders 2022. Nee, Bisschen anders Playlist 2022, sorry.
Wir hatten ja vor ein paar Tagen den 22.02.2022. Ja,
haben auch viele Leute geheiratet.
Stimmt. Einige Leute sogar im Pennymarkt.
Pennymarkt, okay, interessant.
Ja, krieg ich. Das war.
Weird.
Skurril.
Skurril, das ist ein gutes Wort.
Ein bisschen cringe, aber hauptsächlich skurril. Okay.
Gut.
Genau, Playlist. Da fügen wir jede Folge einen Song hinzu. Einen von mir, einen von Flo. Ich habe diese Woche vom Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper.
Okay, ich habe von John Lennon Imagine. Genau. Für diese Folge. Und genau, ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ihr uns natürlich auch im Internet findet, auf Instagram. Da heißen wir ein bisschen anders in der Podcast. Genau das gleiche gilt für Facebook. Und dort veröffentlichen wir die Thumbnails zu den einzelnen Folgen und Informationen darüber, worum es in den Folgen geht. Und da könnt ihr dann halt gucken, was euch gefällt, was ihr gerne euch anhören möchtet. Und ja. Ansonsten hören wir uns dann wieder nächste Woche.
Jo, bis dahin, einfach auf.